BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Das ist in der Tat ein Problem. Also wenn ich jetzt schaue, wie teuer ist Gas und wie teuer ist Strom, dann ist natürlich schon die Sorge da, dass wenn ich jetzt eine Wärmepumpe mir einbaue, dass ich dann einfach auch hohe Betriebskosten haben werde. Also es ist natürlich richtig, dass wir in einer Transformation sind und dass das finanzielle Anstrengungen auch mit sich bringt. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Option, das einfach nicht zu machen, einfach nicht gegeben ist und auch aus Wettbewerbsfähigkeitssicht.
Klimaschutz muss sein, da sind sich die allermeisten Menschen einig. Und die Energiewende läuft auch an vielen Stellen endlich mit Volldampf. Aber es gibt auch noch viele große Baustellen. Neben dem teuren Strom, dem knappen Wasserstoff oder den fehlenden Investitionen ist es vor allem die Frage, wie man das alles sozial gerecht ausgestalten kann. Darüber habe ich mit Anke Weidlich gesprochen. Sie ist Professorin für Technologien der Energieverteilung an der Uni Freiburg und sie berät die Bundesregierung zu Fragen der Energiewende. Mein Name ist Dora Schölz, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Weidlich, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Frau Weidlich, mehr als die Hälfte des Stroms, den wir in Deutschland verbrauchen, stammt inzwischen aus erneuerbaren Energien, vor allem aus Wind und Sonne. Man sieht es ja auch in der Landschaft, auf den Dächern überall schießen Photovoltaikanlagen in die Höhe. Also es gibt durchaus positive Botschaften. Was würden Sie denn sagen, klappt es jetzt endlich mit der Energiewende?
Ja, wir sind in der Energiewende in einer neuen Phase sicherlich. Also die letzte Phase war die des Ausbaus und der hat sehr gut geklappt. Wir haben einen hohen Anteil von Wind und Photovoltaik. Gleichzeitig müssen wir jetzt aber auch Dinge ausphasen. Das heißt, wir haben den Ausstieg aus der Kernenergie schon geschafft und der Ausstieg aus der Kohle steht noch bevor. Und der Schritt, dass man auf Kohle verzichten kann und Wind und PV noch einen höheren Anteil annehmen, der steht noch vor uns. Und da sind wir auf gutem Weg, wobei man sagen muss, dass es in manchen Bereichen stockender vorankommt als in anderen, die sehr gut laufen. Also die Photovoltaik ist sicherlich ein Bereich, wo wir ganz tollen Ausbau haben, auch mehr als die Ziele sogar aktuell. Beim Wind sieht es anders aus, da geht es nicht so schnell voran. Was auch überraschend gut funktioniert, ist der Ausbau von Speichern. Wir haben mittlerweile 10 Gigawatt Speicher installiert. Das ist deutlich mehr als Pumpspeicherkraftwerke. Und das ist ja auch ein wichtiges Element der Energiewende, denn Speicherung werden wir in Zukunft mehr brauchen.
Ja, vor allem eben für Dunkelflauten. Also Wind und Sonne sind ja eben nicht so konstant verlässlich immer verfügbar. Und wenn es dann mal ein paar Tage gibt, wo eben weder Wind noch Sonne wirklich verfügbar ist, dann muss man ja den Strom auch gespeichert haben.
Ja, für mehrere Tage reichen natürlich die Batteriespeicher nicht. Die sind in der Regel ausgelegt auf wenige Stunden, vielleicht sogar nur eine Stunde, dass sie ihre volle Leistung abgeben können. Das heißt, wir brauchen schon natürlich auch Lösungen für längerfristige Phasen, in denen wir wenig Wind und wenig Sonne haben. Da wäre natürlich der Wasserstoff das wichtige Thema der Zukunft.
Also Ersatzkraftwerke, die dann flexibel hoch und runter gefahren werden können?
Ja, auf jeden Fall. Kraftwerke, die auch in Zukunft klimaneutral laufen können. Und das haben wir derzeit noch gar nicht. Das ist die große Herausforderung der nächsten Jahre, Jahrzehnte.
Eine große Baustelle. Bevor wir noch über weitere Baustellen sprechen, vielleicht erstmal noch zu Ihnen. Sie sind ja eines von 4 Mitgliedern der Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring. Können Sie mal so ein bisschen erklären, was diese Kommission eigentlich macht?
Ja, das Monitoring ist ein Prozess, der damals, als das Energiekonzept 2010 verabschiedet wurde, eingerichtet wurde, mit dem Ziel, dass man eben schaut, wie man vorankommt in dem Umbau des Energiesystems. Und wir legen jetzt jährlich einen Bericht vor. Der letzte Bericht wurde gerade im Juni vorgestellt, in dem wir einfach in verschiedenen Bereichen schauen, wie läuft es, wo sind Probleme, wo läuft es gut, was sind auch Handlungsbedarfe. Und das diskutieren wir dann mit der Politik. Gerade gestern hatten wir einen Austausch mit verschiedenen Referaten der Ministerien, die beteiligt sind.
Also da sind Sie auch nah dran. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie die Wirtschaftsweisen. Die kennt man ja so als stehenden Begriff. Die gucken sich eben die gesamte wirtschaftliche Entwicklung an und sie schauen sich eben gezielt die Energiewende.
Ja, auf jeden Fall. Deutlich fokussierter, aber auch das Energieumfeld ist natürlich sehr breit. Also ja, sind da schon ein großer Bandbreite an Themen. Und da teilen wir uns natürlich auch die Arbeit ein bisschen auf.
Wo liegt da Ihr Fokus?
Also ich beschäftige mich ja in der Forschung generell mit Energiesystemanalyse, aber mit einem starken Fokus auf Strom. Auch die Fragen, wie wir Flexibilität in der Zukunft bereitstellen können, um jederzeit Strom zur Verfügung zu haben. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Jetzt im Bericht habe ich mich auch mit dem Thema Wärmeversorgung beschäftigt. Unter anderem haben wir Stromimporte und Exporte angeschaut. Digitalisierung, wie wir mit dem Smart Meter Rollout vorankommen. Solche Themen.
Ja, über Wärmeversorgung würde ich auch gerne mit Ihnen sprechen. Vielleicht bleiben wir erstmal beim Strom. Mit zunehmender Elektrifizierung, also immer mehr Wärmepumpen, immer mehr E-Autos, ja auch Elektrifizierung der Industrie, steigt ja insgesamt dann auch der Bedarf an Strom. Also wie kriegen wir das denn zusammen, dass wir insgesamt auch einfach mehr Strom brauchen?
Ja, das ist richtig, dass die Elektrifizierung ein ganz wichtiger Baustein ist für die Energiewende. Wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen, dann sind die Quellen natürlich im Wesentlichen Wind und PV und die liefern Strom. Also ist es am effizientesten, den Strom auch direkt zu verwenden. Das heißt, wir brauchen einfach einen noch massiveren Ausbau der Windkraft und der Photovoltaik im Wesentlichen. Das heißt, dass die Ausbauraten, die wir in der Vergangenheit haben, schon nicht ausreichen, dass wir nochmal da ordentlich eine Schippe drauflegen müssen.
Bei Photovoltaik läuft es gut, bei Wind noch nicht so. Man hört auch immer wieder, das liegt auch an sehr langen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Also was kann da die Politik tun, um da den Ausbau zu beschleunigen?
Die Planungs- und Genehmigungsprozesse sind in der Tat sehr aufwendig, dauern sehr lang. Das umfasst ja auch Dinge wie, dass Bürger ihre Bedenken gegen Projekte auch artikulieren können. Das sind ja auch wichtige Schritte in dem Prozess. Genauso der Naturschutz muss berücksichtigt werden. Aber es gibt sicherlich auch Prozesse, die vielleicht durch Bürokratieabbau schneller laufen können, dass verschiedene Ebenen, Landesbehörden, Bundesbehörden besser zusammenarbeiten. Da sind auf jeden Fall Verbesserungen schon realisiert worden, aber da ist auch noch Luft nach oben.
Das war ja in der Vergangenheit auch oft ein Thema, dass einfach Windräder dann wegen Bürgerprotesten nicht zustande kamen. Haben Sie den Eindruck, da hat sich was bewegt, da ist die Akzeptanz gestiegen?
Die Akzeptanz für Wind gestiegen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, insgesamt hat man gute Erfahrungen, Beteiligungsprozesse zu machen. Was natürlich immer sehr hilfreich ist, wenn Bürger auch finanziell beteiligt werden. Das steigert die Akzeptanz natürlich deutlich. Das heißt, hier sind Lösungen gefragt, dass Menschen das Gefühl haben, das ist also für uns und wir haben auch etwas davon.
Bei Photovoltaik ist es ja so, dass heute die allermeisten Module aus China kommen, einfach weil sie deutlich günstiger sind als jetzt Module aus deutscher Produktion. Es gibt auch kaum mehr Produktion in der gesamten Lieferkette von Photovoltaik in Deutschland. Was würden Sie denn sagen, braucht es auch Produktion in Deutschland und in Europa?
Eine Photovoltaikproduktion in Europa ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Ziel. Gerade vor kurzem gab es die Ankündigung für ein sehr großes Werk in Italien. Natürlich gibt es auch in Deutschland Bestrebungen. Gerade hier in Freiburg sind wir mit dem Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme ja ein Standort, der sehr eine lange Tradition in der Photovoltaik-Forschung hat, aber auch sich sehr aktiv einbringt, dass die Produktion in Deutschland wieder angesiedelt wird.
Weil das ESE natürlich auch finanziell davon abhängig ist, mit Industriepartnern zusammenzuarbeiten und da Geld auch einfach aus der Industrie zu bekommen für Projekte.
Ja, aber natürlich ist es auch wichtig für Deutschland und für Europa, dass wir da ein Stück Unabhängigkeit erlangen. Allerdings ist es natürlich auch schwierig. Also man kann mit Eingriffen in den Markt natürlich auch viel falsch machen. Man muss also verhindern, dass man hier Wettbewerbsverzerrungen einführt in den Markt. Und in den verschiedenen Stufen der Prozesskette haben wir ja weiterhin auch Produkte aus China. Also selbst wenn die Module hier gefertigt sind, dann sind die Vorprodukte auch zu einem hohen Anteil aus China. Also wir kommen sicherlich nicht in naher Zukunft zu nennenswerten Teilen davon weg, auch aus China einzukaufen. Aber man muss natürlich mit Bedacht auch schauen, dass wir nicht vollständig abhängig werden. Und das ist eine europäische Perspektive, vielleicht mehr als eine deutsche, auch wenn das aus deutscher Sicht wünschenswert ist, die Photovoltaikindustrie auch hier zum großen Teil zu haben.
Das gilt ja zum Beispiel auch für Rohstoffe. Also da sind wir auch von anderen Ländern abhängig, jetzt nicht nur von China. Und diese Rohstoffe, also gibt es ja einfach auch nicht unbedingt in Europa. Wie schafft man es da denn, Abhängigkeiten zu vermeiden?
Das ist in der Tat natürlich eine große Herausforderung. Das heißt, man muss schauen, welche Produkte sind die kritischen für die Energiewende. Da gibt es eine Reihe von Materialien, auf die es in einem größeren Maße ankommt. Hier ist das Bewusstsein, auf diese Lieferketten zu schauen, gestiegen. Und auch in unserem Monitoringbericht schauen wir uns für kritische Rohstoffe die Konzentration an von Lieferländern und weisen darauf hin, an welchen Stellen eben da noch man genauer drauf schauen muss, was zum Beispiel auch ein wichtiges Thema ist die Lieferung von Wasserstoff in der Zukunft, dass man da nicht in das gleiche Problem reinläuft, wie wir das jetzt hatten in der jüngsten Vergangenheit mit Russland, dass wir eine sehr starke Konzentration auf einen Lieferanten haben Und da muss man natürlich dann wiederum einen Weg finden zwischen einerseits dem günstigsten Lieferland und andererseits einer breiten Diversifizierung, damit wir eben nicht in Abhängigkeiten geraten.
Ja, dann sprechen wir doch gerne mal über Wasserstoff. Wasserstoff gilt ja auch als ein wichtiger Baustein, vor allem als Speicher für Energie und aber eben auch für industrielle Prozesse, so zum Beispiel für die Herstellung von Stahl gilt Wasserstoff als große Hoffnung. Klimaneutral ist er natürlich oder klimafreundlich ist Wasserstoff natürlich nur, wenn er mit Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Hier ist es ja auch so, gleichzeitig steigt der Bedarf. Also wie gelingt es uns perspektivisch genug grünen Wasserstoff zu haben? Weil wir können nicht den ganzen Wasserstoff, den wir brauchen werden, in Deutschland auch erzeugen.
Das ist richtig. Also in Deutschland werden wir sicherlich eine Produktion aufbauen müssen. Wir werden Elektrolyseure zukünftig im Stromsystem mehr haben. Und das ist auch eine Entwicklung, die schon im Gang ist. Aber es ist richtig, wir werden auch bei Wasserstoff natürlich ein Importeur sein und werden. Und ja, in den Anfangsphasen ist es wichtig, dass der knappe Wasserstoff dort eingesetzt wird, wo er den größten Nutzen entfaltet. Das ist sicherlich in der Industrie zu einem großen Anteil. Und bei energetischen Verwendungen, dass man dann genau schaut, ist das wirklich die beste Verwendung oder gibt es Alternativen? Ein schönes Stichwort ist das Thema Wärme wieder. Also da ist das Heizen mit Wasserstoff sicherlich keine sinnvolle Verwendung. Und stattdessen die direkte Stromverwendung ist dann die bessere Option.
Wie ist es bei Autos? Also da gibt es ja auch die Idee, Autos mit Wasserstoff zu betreiben.
Bei Autos ist es eigentlich auch relativ klar, besser direkt mit Strom zu fahren als den Weg über den Wasserstoff. Und das ist natürlich auch was, wo man dann schauen muss, dass der Aufbau der Infrastruktur in die Richtung dann auch vorangetrieben wird. Also man kann natürlich sagen, wir machen alles technologieoffen, aber wenn man Infrastrukturen braucht, die eben Jahrzehnte dann auch bereitstehen, dann muss man das in gewisser Weise schon auch vorausschauend planen und da auf das richtige Pferd setzen. Also in dem Bereich würde ich sagen, dass es auf jeden Fall zu einem sehr hohen Anteil Strom sein wird und nur zu sehr geringen Anteilen Wasserstoff. Jetzt war die Frage der Nachhaltigkeit auch letztlich des grünen Wasserstoffs. Da sind wir natürlich im Dilemma. Einerseits wollen wir den Wasserstoffhochlauf beschleunigen. Wir wollen, dass gerade Industrieprozesse sehr schnell auf Wasserstoff umstellen können. Gleichzeitig wollen wir sehr hohe Standards. Also wir wollen natürlich, dass das dann auch aus grünen Quellen kommt. Nur dann ist es ja wirklich auch ein Beitrag zur Klimaneutralität. Und da muss man einen Kompromiss finden, dass man in dieser Hochlaufphase vielleicht Kriterien für die Grünheit des Wasserstoffs vielleicht nicht ganz so hoch ansetzt und dann, wenn der Markt sich etabliert hat, dann auch die Anforderungen verschärft, aus welchen Quellen der kommen muss. Denn es ist ja nicht so, dass der Wasserstoff jetzt auch in anderen Ländern in Übermaß vorhanden ist. Was natürlich sehr intensiv diskutiert wird aktuell, ist der blaue Wasserstoff. Das heißt, der Wasserstoff, der wie heute auch über Erdgas hergestellt wird und wo das CO2 abgeschieden wird und dann langfristig eingelagert wird. Das ist sicherlich ein Produkt, was wahrscheinlich den Markthochlauf deutlich erleichtern wird und wo wir dann auch letztlich als Gesellschaft entscheiden müssen, ist das der Weg, den wir für den Anfang gehen wollen oder wollen wir von Anfang an strikt auf grünen Wasserstoff setzen?
Denn man hat ja jetzt am Anfang sozusagen für den Hochlauf so eine Art Henne-Ei-Problem. Also die Industrien sollen halt umstellen auf Wasserstoff. Gleichzeitig ist aber noch nicht genug Wasserstoff verfügbar. Es lohnt sich aber erst, die Leitungen für den Wasserstoff zu bauen, wenn man dann auch Abnehmer hat. Und da würden Sie sagen, wenn man am Anfang einfach nicht so streng ist mit den Kriterien, das erleichtert dann diesen Hochlauf.
Also was auf jeden Fall wahrnehmbar ist, ist, dass die Industrie sehr stark darauf baut und das auch einfordert, dass es möglich ist, eben mit Wasserstoff zu produzieren, weil die Industrie das natürlich schon auch für sich als Chance sieht, klimaneutral zu werden. Und die Notwendigkeit ist ganz, ganz klar. Das wird unterstützt von der Industrie, aber sie müssen natürlich auch die Möglichkeiten haben, das zu machen. Da spielt die Infrastruktur eine ganz wichtige Rolle, die aufzubauen. Das ist eben kein Selbstläufer. Da braucht es staatliche Unterstützung, gerade am Anfang, weil natürlich die Mengen erstmal klein sein werden für eine große Investition in Infrastrukturen. Und wenn die Infrastrukturen da sind, dann braucht es natürlich auch die Mengen an Wasserstoff.
Wenn wir jetzt noch über andere stoffliche Energieträger sprechen, im Schwarzwald zum Beispiel sieht man ja immer wieder auch Biomasseanlagen, wo eben Strom oder Wärme aus Biomasse erzeugt wird. Im Bericht dieser Energiewendeweisen sozusagen schreiben Sie der Biomasse einen begrenzten, aber gleichwohl unverzichtbaren Beitrag zur Energiewende zu. Warum? Also warum wichtig, warum unverzichtbar, aber gleichzeitig auch warum begrenzt?
Ja, unverzichtbar ist, weil es einfach Bereiche gibt, in denen wir stoffliche Energieträger brauchen. Das kann auch wiederum nicht energetisch sein, also als stofflichen Input für die industrielle Produktion und in einigen Fällen auch die energetische Nutzung. Also gerade für Hochtemperaturprozesse ist es manchmal schwierig, Wenn Gas keine Option mehr ist, eben fossiles Gas nicht klimaneutral ist, dann wäre dort Biomasse, in den meisten Fällen Holz, dann schon natürlich eine dankbare Option. Gleichzeitig ist natürlich so, dass das Angebot an nachhaltiger Biomasse und auch da Holz sehr beschränkt ist. Also wir haben ja global gesehen eigentlich die Situation, dass wir mehr Wald abholzen als nachwächst. Das heißt, eigentlich gibt es überhaupt keine sozusagen nachhaltig überflüssige Mengen. Wenn man den Blick jetzt auf Deutschland oder auf den Schwarzwald lenkt, dann sind natürlich schon Mengen vorhanden, die auch nutzbar sind für energetische Zwecke. Und da ist es dann wiederum genau wichtig zu schauen, wo entfaltet das den größten Nutzen? Also wo ist es unverzichtbar oder wo habe ich wenig andere Alternativen? Wieder Stichwort Wärme beispielsweise. Da gibt es natürlich andere Alternativen. Eben wiederum die Wärmepumpe zum Beispiel als elektrische Option. Das heißt nicht, dass man nicht auch der Gemütlichkeit wegen ab und zu sein Holzfeuer anmachen kann. Es geht dann wiederum natürlich um die Mengen. Was wir beobachten zum Beispiel ist, dass gerade auch im Zuge der Wärmeplanung viele Kommunen auf Holz als Energieträger setzen.
Also für größere Kraftwerke, jetzt nicht nur für den einzelnen Kaminofen zu Hause, sondern wirklich auch in größeren Mengen für ganze Stadtviertel.
Ganz genau. Und dann reden wir natürlich von anderen Mengen, als dass man ein paar Mal im Jahr seinen Kamin anschmeißt. Und das sind eben Verwendungen von Holz, die nicht zielführend sind, weil eben einfach diese Mengen nicht verfügbar sind in nachhaltiger Form.
Ja, Wärme ist natürlich auch ein großes Thema. Klar, im Gebäudesektor müssen die Emissionen von Treibhausgasen auch runter. Letztes Jahr wurde ja heiß diskutiert um das Gebäudeenergiegesetz, bekannt als Heizungsgesetz. Da hatten ja viele Menschen einfach auch Angst, dass sie sich den Tausch ihrer Heizung nicht leisten können oder wenn sie jetzt zur Miete wohnen, dass ihre Miete dann ins Unermessliche steigt. Jetzt ist es so, es gibt da Förderprogramme für den Heizungstausch. Trotzdem werden aber ja bei weitem nicht so viele Wärmepumpen installiert, wie die Bundesregierung das eigentlich gerne hätte. Liegt es daran, dass Heizen mit Gas immer noch zu billig ist?
Das ist in der Tat ein Problem. Also wenn ich jetzt schaue, wie teuer ist Gas, jetzt mittlerweile ist es ja durchaus ein bezahlbarer Energieträger, und wie teuer ist Strom, dann ist natürlich schon die Sorge da, dass wenn ich jetzt eine Wärmepumpe mir einbaue, dass ich dann einfach auch hohe Betriebskosten haben werde. Und das ist ein großes Manko, was wir aktuell haben, dass Strom einfach sehr teuer ist. Das hat verschiedene Gründe. Also natürlich ist es einfach auch eine teure Infrastruktur, die wir brauchen für die Stromversorgung, und eine, wo wir auch noch zusätzlich investieren müssen. Wir brauchen große Investitionen in die Übertragungsnetze, in die Verteilnetze. Das heißt, es sind hohe Kosten da, die natürlich getragen werden müssen von den Verbrauchenden. Gleichzeitig ist das ja der Energieträger der Wahl für das klimaneutrale Energiesystem. Und deswegen sind gerade die relativen Preise, also wie teuer ist Strom im Vergleich zu anderen Energieträgern, ganz, ganz wichtig, darauf zu schauen, dass eben Strom im Verhältnis günstiger wird und andere Energieträger dann in dem gleichen Zuge auch teurer werden. Das heißt, man könnte die CO2-Bepreisung nutzen, um dann auch mit den Einnahmen den Strom günstiger zu machen. Da muss man den richtigen Maßnahmenmix finden. Aber was ganz wichtig ist, ist eben, dass das Verhältnis der Preise stimmt und schon automatisch letztlich in die richtige Richtung dann auch leitet. Ich denke, bei der Elektromobilität ist das schon ein Stück weit mehr der Fall. Da ist ein Elektroauto heute schon je nach Konstellation eine günstige Option. Bei der Heizungswahl ist es leider noch nicht der Fall. Also da ist natürlich eine Gasheizung aktuell relativ günstig. Man hat natürlich die Diskussion mitbekommen, wenn man jetzt vor der Wahl steht und man weiß, Gas ist jetzt nicht der Energieträger der Zukunft, aber die Sorge, dass eben der Strompreis einem dann die Betriebskosten deutlich erhöhen wird in der Zukunft, ist natürlich schon da, und da braucht es letztlich aktive Politik, da auch entgegenzuwirken, damit man nicht in der Kostenfalle dann landet.
Ja, wie man das sozial verträglich auch ausgestalten kann, darüber können wir gleich gerne noch sprechen. Ich würde gerne noch kurz beim Thema Wärme direkt bleiben, denn es geht ja dabei nicht nur um die Energiequelle, sondern es geht ja auch darum, dass die Gebäude sozusagen die Wärme auch behalten müssen. Sprich, Millionen von Häusern in Deutschland müssen saniert werden. Aber so eine Sanierung ist ja wirklich verdammt teuer. Wie kriegt man denn die Leute dazu zu sanieren?
Das ist sicherlich eine Riesenherausforderung, weil Sanierung, wie Sie es sagten, ist eine sehr, sehr teure Option. Es ist natürlich wünschenswert, die Energieeffizienz zu steigern. Das sind auch gleichzeitig Aktivitäten, die sehr viel Handarbeit erfordern, und es ist natürlich teuer. Da ist auch die Möglichkeiten, das deutlich effizienter und günstiger zu machen, begrenzt. Das heißt, da ist es umso wichtiger zu schauen, welche Förderprogramme da sinnvoll sind, damit die, vor allem die besonders schlecht gedämmten Häuser, die besonders niedrigen energetischen Status haben, dann auch zuerst saniert werden. Die Sanierungsrate ist aktuell deutlich zu niedrig, wenn man sich orientiert an dem, was erforderlich wäre für die Erreichung der Klimaneutralität. Ja, also das ist ein großes Dilemma, weil eben viel Geld in die Hand genommen werden muss und man schauen muss, wer kann das wie stemmen. Man darf das auch nicht überfördern natürlich, dass Leute, die die Förderung nicht bräuchten, dann das Geld bekommen. Aber dadurch, dass es eine teure Option ist, ist es sicherlich in vielen Fällen förderbedürftig.
Sie haben jetzt gerade, als wir über Strom, die Kosten für Strom gesprochen haben, gesagt, bei den E-Autos ist es so, dass es inzwischen durchaus auch günstige E-Autos gibt. Trotzdem ist es ja so, der Verkehrssektor ist eben noch also weit entfernt davon, seine Klimaziele zu erreichen. Auch weil die Leute weniger E-Autos kaufen, als man das so gedacht hatte. Sieht man ja jetzt auch reihenweise bei Autoherstellern, auch bei Zulieferern, auch hier bei uns in der Region, die knapsen da sehr dran, dass einfach da der Absatz noch nicht so hoch ist, wie man sich das gewünscht hatte. Gleichzeitig ist aber auch die Bahn in einem völlig desolaten Zustand. Was würden Sie denn sagen, wie erreicht der Verkehrssektor seine Ziele?
Der Verkehrssektor ist, was Emissionen angeht, sicherlich ein Sorgenkind. Ich glaube, dass wir in einer Übergangsphase sind. Also wenn man langfristig schaut, dann ist die Zukunft ganz klar elektrisch. Also ich würde mich wundern, wenn jetzt in 20 Jahren die Diskussion um Verbrenner versus Elektroauto überhaupt noch geführt wird. Mal abgesehen davon, dass wir ja auch im Verbrennerverbot diskutieren. Das heißt, es ist schon die bessere Antriebsart für den zukünftigen Verkehr. Aber aktuell sind wir halt in dieser Übergangsphase und haben im Moment noch nicht einen ausreichenden Anreiz, dass genug Leute auf Elektroautos umsteigen. Jetzt kann man natürlich auch schauen, okay, der Umstieg von einem Antrieb zum anderen Antrieb ist eine Option. Aber man kann natürlich auch sich angucken, welche Maßnahmen den Verkehr insgesamt reduzieren könnten. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil es das Leben aller Menschen, sehr vieler Menschen betrifft. Einerseits die Lebensqualität in den Städten, also da würde es natürlich sehr förderlich sein, wenn wir weniger Autoverkehr hätten, auch weniger Flächen für parkende Fahrzeuge. Andererseits Leute, die vielleicht weiter draußen wohnen und nicht den guten ÖPNV-Anschluss haben, die mobil sein wollen und diese Möglichkeiten natürlich auch benötigen, allein schon um ihren Alltag zu bewerkstelligen. Wir haben schon auch weiterhin Anreize dafür, viel mobil zu sein. Also es ist ja nicht so, dass Menschen gerne einfach unterwegs sein wollen, sondern dass sie ihren Alltag bewältigen wollen, ihre Freizeitaktivitäten gestalten wollen. Und wenn die Optionen, kürzere Wege zu ermöglichen, mehr genutzt werden, dann haben wir auch weniger Verkehr. Das sind allerdings natürlich Dinge, die sehr langfristig wirken. Also eine Stadtplanung zum Beispiel oder welche Anreize habe ich, weit aufs Land zu ziehen. Das sind Fragen der Siedlungspolitik. Das sind Dinge, die sehr langfristig wirken und natürlich auch die Art dessen, wie wir leben, sehr stark beeinflussen. Deswegen haben da viele natürlich eine Meinung und die ist nicht immer die gleiche. Da haben wir sehr, sehr widerstrebende Interessen. Aber es gibt natürlich auch Maßnahmen, die relativ einfach umzusetzen wären, wie beispielsweise die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs oder ein Tempolimit. Auch das natürlich Dinge, die sehr, sehr kontrovers sind, wo Leute sehr starke Meinungen haben.
Was ist denn Ihre Meinung? Sind Sie für ein Tempolimit?
Aus Klimasicht auf jeden Fall. Also ich selber fahre sehr wenig Auto. Ich habe gar kein Auto. Da lässt es sich natürlich leicht sagen. Aber auf jeden Fall ist es eine sehr effektive Maßnahme. Ich wäre sofort dafür.
Und wie ist es mit dem Verbrennerverbot? Also ich habe zum Beispiel auch gelesen, es gab jetzt neulich eine internationale Analyse, die gezeigt hat, Verbote allein sind eigentlich gar nicht so wirksam für den Klimaschutz. Man muss gleichzeitig die Dinge auch teurer machen, die klimaschädlich sind. Also wie sehen Sie da das Verbrenner aus in dem Zusammenhang?
Ja, auch da, also ich denke, wenn die Preisstrukturen richtig gesetzt sind, also einfach Strom sehr günstig ist und fossile Energien teuer, dann ist es natürlich ein Selbstläufer und dann braucht man die Leute auch nicht davon überzeugen. Das wäre natürlich die ideale Welt und das ist ja durchaus machbar. Also es gibt Länder, in denen der Anteil der Elektrofahrzeuge deutlich höher ist und Elektrofahrzeuge haben ja auch andere Vorteile von den Abgasen und Lärmemissionen. Über auch das Fahrgefühl, es macht natürlich auch Spaß. Also das heißt, es spricht einfach sehr, sehr viel für ein Elektroauto und wenn der Preis stimmt, dann überzeugt es auch die Leute und dann brauchen wir auch kein Verbot. Und dass es dann noch einzelne Fahrzeuge gibt, die man aus Nostalgiegründen in Zukunft auch mit dem Verbrenner fährt, das ist ja dann nicht mehr das Thema.
Ja, dann sprechen wir doch über Geld. Wir haben jetzt viele Punkte angesprochen, wo eben auch der Staat Geld in die Hand nehmen muss, Menschen unterstützen muss, investieren muss. Wie soll der Staat denn das alles finanzieren? Also wir sprechen ja jetzt gerade in einer Situation, wo das Bundesverfassungsgericht entschieden hatte, dass man Geld, das man eigentlich für Corona eingeplant hatte und dann doch nicht brauchte, dass man das nicht umwandeln darf, eben für den Klimafonds. Also es fehlt überall an Geld. Wie soll der Staat die Energiewende finanzieren?
Also es ist natürlich richtig, dass wir in einer Transformation sind und dass das finanzielle Anstrengungen auch mit sich bringt. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Option, das einfach nicht zu machen, einfach nicht gegeben ist und auch aus Wettbewerbsfähigkeitssicht. Wenn man sich in andere Weltregionen umschaut, dann sieht man, dass auch anderswo die Transformation der Industrie in Richtung Klimaneutralität, die Transformation der Mobilität und des Stromsektors voranschreitet. Also das ist ja kein deutsches oder europäisches Phänomen. Das heißt, es ist schon auch in unserem Interesse, diesen Weg zu gehen und allein schon aus Sicht des Klimaschutzes dann irgendwie für die Lebensgrundlagen unserer Zukunft zu sorgen.
Und kein Klimaschutz ist eben noch teurer.
Ganz genau. Es ist eben nicht so, dass kein Klimaschutz die billigste Option wäre. Das heißt, wir sind schon jetzt letztlich in Anführungsstrichen gezwungen, diese Schritte dann auch umzusetzen. Und da ist es natürlich an vielen Stellen immer wieder strittig. Wie macht man das konkret und wie schafft man es auch, dass die Lasten gleichmäßig getragen werden, damit dann auch der Nutzen, der daraus entsteht, für alle verfügbar ist. Also die Fragen, wer muss an welcher Stelle wie viel leisten, das ist natürlich etwas, was uns jetzt aktuell ganz, ganz stark umtreibt. Aber dass wir diesen Weg gehen müssen und auch entsprechend investieren müssen in die Infrastruktur in der Zukunft, in die Technologien der Zukunft, das ist aus meiner Sicht unstrittig. Und gerade in den Bereichen, die jetzt uns als BürgerInnen betreffen, da ist das Thema Gerechtigkeit eigentlich ganz, ganz zentral und vielleicht wichtiger als die absolute Höhe. Denn wie gesagt, das ist der Weg, den wir jetzt in Deutschland und Europa eingeschlagen haben und es ist auch der richtige Weg.
Ja, Stichwort Gerechtigkeit. Was ich ganz spannend fand im Bericht dieser Expertenkommission, haben gesellschaftliche Aspekte ja ein eigenes Kapitel. Also es heißt da zum Beispiel, ohne den Rückhalt und die Beteiligung der Bevölkerung kann die Energiewende, Zitat, nur schwierig bis gar nicht umgesetzt werden. Sie schreiben auch, generell ist die Zustimmung zur Energiewende schon hoch. Also 90% der Befragten halten die Energiewende in Deutschland für wichtig oder sehr wichtig. Gleichzeitig halten aber mehr als die Hälfte der Menschen die Umsetzung der Energiewende für schlecht. Also wie schafft man es da, mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen?
Mhm. Ja, da sieht man das Gleiche wieder. Also grundsätzlich sind wir uns eigentlich größtenteils einig in der Gesellschaft, dass wir die Energiewende brauchen und wollen. Und in der Umsetzung gibt es dann natürlich ganz viele Detailfragen, weil es eben jetzt auch eine Phase ist, wo es die Menschen viel stärker betrifft. Also der Ausbau der Windkraft hat natürlich auch schon viele betroffen, die in der Nähe wohnen. Aber wenn es darum geht, die richtige Heizungstechnologie zu wählen, das richtige Fahrzeug, dann ist das letztlich was, was wir jeder Einzelne alle machen müssen. Und da ist es dann, wenn man das Gefühl hat, es läuft nicht gerecht zu und einige tragen höhere Lasten und andere können sich in Anführungsstrichen freikaufen, dann sinkt natürlich die Akzeptanz ganz schnell. Und vielleicht ist es ein Stück weit diese Befürchtung. Sicherlich sind auch die Erfahrungen der Energiekrise vielleicht noch präsent, wo wir auch beobachtet haben, dass gerade vulnerable Haushalte, also Haushalte mit wenig Einkommen, überproportional belastet waren. Und das ist natürlich ja eine Entwicklung, die ganz schädlich ist, auch für Akzeptanz. Und genauso, wenn man das Gefühl hat, den Nutzen, also sich die Gewinne der Energiewende, sind nicht gleich verteilt, sondern es sind halt große Investoren, die davon profitieren und die BürgerInnen müssen CO2-Preise bezahlen. Es kommt also sehr viel auf das Wie an, mehr als auf das Ob.
Ja, Energiekrise oder wir haben Energiepreiskrise, nachdem eben Russland die Ukraine überfallen hat, Anfang 2022, stiegen eben die Strompreise stark an. Inzwischen sind die Preise wieder auf Vorkriegsniveau. Aber ich habe schon den Eindruck, so eine gewisse Verunsicherung in der Bevölkerung, die wirkt nach oder viele haben das noch sehr stark in Erinnerung, weil eben viele so die Sorge hatten, okay, die Energiewende ist nötig, wir müssen jetzt irgendwie weg vom Gas, aber es wird für mich persönlich teurer.
Gut, man hat aber auch gesehen, dass der Staat gehandelt hat und dass die Energiepreisbremsen eingeführt wurden, um das Schlimmste abzufedern, sodass man jetzt, wenn man schaut, im europaweiten Vergleich eigentlich eher gesehen hat, dass Deutschland da noch vergleichsweise gut durch die Krise gekommen ist. Und ja, mittlerweile ist es ja auch schon eine Weile her. Die Preise haben sich stark normalisiert. Aber was natürlich zugenommen hat, ist, dass man schaut, wo kann ich jetzt irgendwie auch meine Situation verbessern? Also wir hatten ja eine große Nachfrage nach Photovoltaikanlagen, nach Batteriespeichern, also ebenso dieser Wunsch, sich ein Stückchen unabhängig zu machen von diesen großen Systemen, die man nicht beeinflussen kann, der ist natürlich gewachsen. Und das ist andererseits auch gleich wieder gut für die Energiewende, weil wir haben starke Investitionen gesehen in diese Bereiche, die man braucht. Und wenn letztlich so eine Situation in diese Weise genutzt wird, dass man eben weg von den Fossilen kommt, und das ist ja hier ganz stark der Fall gewesen, weg vom Erdgas in diesem Fall, dann ist das auf jeden Fall auch förderlich. Aber natürlich, ich will das jetzt auch nicht schönreden, das war eine Zeit, in der es gerade eben, wie ich es vorhin schon sagte, für Haushalte mit niedrigem Einkommen sehr belastend war in manchen, also in vielen Fällen. Gerade wenn man zum Beispiel in einem schlecht gedämmten Haus wohnt und eine Gasheizung hat und sich letztlich dem ausgeliefert fühlt.
Bei Menschen mit geringem Einkommen ist es eben so, jetzt auch unabhängig von der Energiepreiskrise, dass sie eben anteilig an ihrem Haushaltseinkommen mehr Geld für Energie ausgeben müssen als Menschen, die mehr Geld haben. Und durch die Energiewende kann eben diese Ungleichbelastung noch zunehmen. Also was wären da konkrete Hebel, wie man das möglichst sozial gerecht gestalten kann?
Da gibt es nicht die eine Maßnahme, weil es eben ja verschiedene Energieformen schon gibt, die wir jeweils verbrauchen. Also haben wir den Strom, dann haben wir die Kraftstoffe. Man muss einerseits in jedem einzelnen System schauen und andererseits natürlich auch so ein bisschen diesen übergeordneten Blick haben, dass es nicht Gruppen gibt, die insgesamt stärker belastet sind. Und man hat ein Stückchen auch das Dilemma, dass man gerade die Haushalte mit hohem Einkommen natürlich auch den Anreize bieten will, die richtigen Dinge zu tun. Also zum Beispiel Flexibilität bereitstellen, indem sie ihr Elektroauto zu einer Zeit laden, wo das Stromnetz gerade nicht so ausgelastet ist. Jetzt hat aber nicht jeder ein Elektroauto und zusätzliche Flexibilität wäre vielleicht ein Batteriespeicher. Auch das haben eher Haushalte mit höherem Einkommen. Und da ist dann die Gefahr, dass diese Haushalte die Möglichkeit bekommen, sich weniger an dem Tragen der Kosten für die gemeinschaftliche Infrastruktur beteiligen. Gleichzeitig eben brauchen wir Anreize, sich so zu verhalten, wie das für das System gut ist. Und das ist letztlich ein Dilemma, was man dann auflösen muss. Ein Hebel wären zum Beispiel, Netzentgelte gerecht zu gestalten. Da gibt es verschiedene Arten, wie man sie erheben kann. Und manche sind mehr und manche weniger geeignet, um eben eine gerechte Kostenlast zu realisieren. Und eben, dann gibt es andere Energieformen. Und am Ende braucht es so diese Übersicht, dass man schaut, dass keiner ganz hinten unterfällt.
Bei den Netzen ist ja auch das Problem, dadurch, dass wir mehr Energie aus Wind und Sonne haben, kommt es häufiger zu Netzengpässen, weil eben der Strom nicht immer gleichmäßig verfügbar ist, mal zu viel, mal zu wenig. Und im Netz muss aber die Last immer stabil sein. Dadurch muss man das häufiger ausgleichen, dieser sogenannte Redispatch, der ist eben teuer. Deswegen, und auch weil man die Netze ja ausbauen muss, steigen die Kosten für die Netze. Sollte man diese Netzentgelte staatlich bezuschussen?
Ja, aktuell werden tatsächlich Netzentgelte bezuschusst. Also es gibt staatliche Zahlungen an die Übertragungsnetzbetreiber, damit letztlich dann auch die Entgelte, die wir bezahlen müssen, günstiger sind. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch die Frage, wie schaffen wir es, weniger Geld für Redispatch ausgeben zu müssen. Der Netzausbau ist natürlich eine Maßnahme, gleichzeitig eine teure Maßnahme. Was ein anderes wichtiges Feld ist, sind dynamisierte Preise, dass also auch die Informationen, wie das System gerade steht, letztlich sich in einem Preissignal niederschlägt, sodass jeder einen einzelnen Anreiz hat, wenn Strom teuer ist, das zu vermeiden, zu verbrauchen und wenn er günstig ist, dann mehr zu verbrauchen und das eben auch regional unterschiedlich. Das ist ein ganz schwieriges Thema, was jetzt aktuell sehr stark diskutiert wird, weil die Lösungen letztlich heißen, dass Strom unterschiedlich teuer ist in unterschiedlichen Regionen. Das ist sehr unpopulär. Auf der anderen Seite, letztlich führt es dazu, dass wir insgesamt niedrigere Kosten haben, weil wir das System effizienter betreiben können. Also da werden wir sicherlich noch Änderungen in der Zukunft sehen. Die Politik und Wissenschaft diskutiert da sehr heiß drüber. Die Frage insgesamt war, ob Netzentgelte bezuschusst werden sollten vom Staat. Also in unserem Bericht sagen wir, dass das als Übergangsmaßnahme für die Zeit, wo noch nicht klar ist, ob es das Klimageld jetzt gibt oder nicht und in welcher Form es ausgezahlt wird, für diese Übergangszeit ist sicherlich eine gute Maßnahme, weil gleichzeitig ja auch dadurch Strom nicht in den Kosten so stark ansteigt. Und das ist ja wiederum wichtig für die Elektrifizierung.
Und wären Sie persönlich für so dynamische Strompreise, je nach Region, je nach Verfügbarkeit von Strom?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch eine Entwicklung, die wir kommen sehen. Ab 2025 ist jeder Versorger verpflichtet, einen dynamischen Tarif anzubieten. Eine wichtige Voraussetzung, damit das auch abgerechnet werden kann, ist natürlich das Smart Meter. Der Weg dorthin ist noch nicht so weit gegangen. Also wir haben noch eine relativ niedrige Durchdringung von Smart Mietern. Aber es ist immerhin ein Prozess, der jetzt losgelaufen ist.
Können Sie noch mal ganz kurz in 3 Sätzen erklären, was ist ein Smart Meter, wie funktioniert der?
Ja, ein Smart Meter ist ein Stromzähler, der in kleineren Zeitabschnitten messen kann. Also viertelstündlich ist da die übliche Taktung. Und wenn ich jetzt einen dynamischen Tarif habe, der in einer Stunde einen Preis und in der nächsten Stunde einen anderen Preis hat, dann muss ich natürlich auch letztlich messen, zu welcher Zeit ich wie viel verbraucht habe. Und das ist eben diese viertelstündliche Messung, die ein Smart Meter kann. Was ein Smart Meter auch bereitstellt, ist eben Schnittstellen zu Steuerungen für Geräte, die letztlich einen Strompreis dann auch sich an einem Strompreis orientieren und optimieren.
Also damit ich nicht selber gucken muss, ist jetzt gerade der Strom günstig, lade ich jetzt mein E-Auto, sondern das wird dann automatisiert.
Ganz genau, also diese Möglichkeiten bietet ein Smart Meter. Das ist insbesondere für die größeren neuen Verbraucher, also Wärmepumpen oder auch das Elektrofahrzeug, wichtig.
Jetzt haben Sie gesagt, Strom sollte eben günstig werden. Gleichzeitig muss der Verbrauch von klimaschädlichen Energieformen teurer werden. In Deutschland kostet der Ausstoß einer Tonne CO2 45 Euro. Ist der CO2-Preis zu niedrig?
Der CO2-Preis ist ja schon so angelegt, dass er kontinuierlich ansteigt. Was der nächste Schritt sein wird, ist, dass die CO2-Bepreisung für Kraftstoffe und Brennstoffe dann in Zukunft auch in den Emissionshandel überführt wird. Das ist ja eine Herausforderung, die wir jetzt in Deutschland und auch andere Länder haben, diesen Übergang zu schaffen. Und es ist noch eine große Unklarheit, was das dann für die Preise bedeutet. Der Preis spiegelt ja die Knappheit wider. Das heißt, wenn wir deutlich mehr emittieren, als es Zertifikate gibt, dann wird der Preis natürlich stark ansteigen. Gleichzeitig ist dann ja auch die Notwendigkeit, Emissionen zu reduzieren, hoch. Und auch hier muss man natürlich schon wiederum schauen, dass das alles sozial ausgewogen vonstatten geht und mit möglichst keinen großen Brüchen, sodass man keine Phase der Unsicherheit hat. Das heißt, der Übergang in eben dieses Emissionshandelsregime, der soll wohl überlegt sein, sodass der Preis nicht sprunghaft ansteigt. Aber er wird sicherlich ansteigen müssen, sofern wir nicht die Emissionen ausreichend runterbekommen, beziehungsweise das ist der Anreiz natürlich, jetzt sich die Emissionen zu reduzieren.
Beim Emissionshandel geben die EU-Länder Zertifikate aus für den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2. Unternehmen, die CO2 emittieren, müssen solche Zertifikate kaufen und sie können dann auch damit handeln. Dadurch gibt es einen Preis für den CO2-Ausstoß und eine Obergrenze, wie viel insgesamt ausgestoßen werden darf. Diese Obergrenze wird immer weiter gesenkt, indem weniger Zertifikate ausgegeben werden. Dieses marktbasierte Instrument wird in der Wissenschaft und in weiten Teilen der Politik als sehr effizient angesehen. Kritik gibt es allerdings daran, dass es immer noch zu viele Zertifikate gibt und deshalb der CO2-Ausstoß zu günstig ist. Außerdem umfasst der Emissionshandel noch gar nicht alle Bereiche, in denen Klimagase ausgestoßen werden. Die Bereiche Gebäude und Verkehr zum Beispiel sind bisher zu sehr großen Teilen ausgenommen. Das soll sich ab 2027 ändern. Jetzt gibt es einige Stimmen, die sagen, die Einnahmen aus diesem CO2-Preis oder auch aus dem Emissionshandel sollten an die Menschen zurück ausbezahlt werden, in Form von einem Klimageld zum Beispiel. Also in anderen Ländern, in Österreich zum Beispiel, gibt es das ja schon, diesen Klimabonus. Die Idee dabei ist eben, dass Menschen mit wenig Geld im Verhältnis zu ihrem Einkommen davon mehr profitieren, weil für sie diese, weiß ich nicht, 100 Euro auf dem Konto eben mehr ausmachen als für Menschen, die mehr Geld haben. Halten Sie das für sinnvoll?
Die Einführung eines Klimagelds würde aus meiner Sicht vor allem das Ziel verfolgen, die Akzeptanz für die Energiewende zu stärken. Also wenn es das erfüllt, dann ist es auf jeden Fall das richtige Instrument. Es ist mittlerweile jetzt gar nicht mehr so klar, ob wirklich das Klimageld so als die beste Möglichkeit angesehen werden. Viele Menschen sind durchaus auch für andere Maßnahmen zur Förderung der Energiewende zu haben. Da würde ich also auf die sozialwissenschaftliche Forschung dann vertrauen, herauszufinden, eben inwieweit diese Akzeptanzförderung und die soziale Ausgewogenheit dann letztlich auch durch das Klimageld gefördert wird. Das Pro-Kopf-Klimageld hat natürlich einen Vorteil, dass es einfach einfach, transparent ist und dass wir zusätzlich durch das progressive Steuersystem ja auch die Situation haben, dass Menschen mit niedrigem Einkommen noch mal mehr davon profitieren. Das wäre natürlich wünschenswert. Noch besser wäre es, nur denen auszubezahlen, die es auch wirklich benötigen. Aber das zieht dann letztlich viele Folgefragen und Bürokratie nach sich, sodass es wahrscheinlich dann doch einfacher ist, den gleichen Betrag für alle auszuzahlen. Aber eben das Ziel sollte sein, es akzeptanzfördernd. Es gibt natürlich auch andere gute Verwendungen für das Geld. Sie hatten ja schon angesprochen, dass an vielen Stellen Geld ausgegeben werden muss. Das sind natürlich auch Optionen, die in Frage kommen.
Jetzt haben wir über viele, viele Baustellen gesprochen. Welche ist denn diejenige, die Ihnen am meisten Sorgen bereitet?
Was mir Sorge bereitet, ist, dass wir vielleicht nicht so schnell vorankommen könnten mit der Energiewende, wie es eigentlich erforderlich wäre. Was vor allem daran liegt, dass das einfach ein sehr, sehr komplexes Projekt ist und dass eine Vielzahl von Dingen gleichzeitig umgesetzt und beachtet werden muss. Man sieht das zum Beispiel an den Diskussionen zum Strommarktdesign, wo es darum geht, wie wir erneuerbare Energien in der Zukunft fördern wollen und wie wir die Anreize so setzen, dass die Erzeugung und der Verbrauch sich so verhalten, wie das fürs Gesamtsystem effizient ist. Das immer richtig zu machen, ist sehr, sehr schwierig aufgrund der Vielzahl der Aspekte, an die man gleichzeitig denken muss. Und das wird uns auf jeden Fall vor Herausforderungen stellen, da immer die richtigen Lösungen zu finden. Auf der übergeordneten Ebene sieht man aber auch, dass das Thema Klimaschutz nicht mehr so den hohen Stellenwert hat für viele, wie das schon noch vor wenigen Jahren der Fall war. Und das in Kombination mit der hohen Komplexität könnte natürlich von populistischen Parteien genutzt werden, auch gegen die Energiewende anzugehen. Und das ist gerade vor dem Hintergrund des Aufstiegs populistischer Parteien natürlich etwas, was wir mit Sorge beobachten und wo es darum geht, für die Energiewende weiter zu werben.
Und was macht Ihnen Hoffnung?
Hoffnung macht mir, dass ja schon ein sehr großer Teil des Weges gegangen worden ist und wir schon viel erreicht haben und dass wir auch mehrere Male positiv überrascht worden sind von manchen Entwicklungen. Ich denke da zum Beispiel an die starken Kostensenkungen bei der Photovoltaik oder auch bei der Batterietechnologie. Und das stimmt mich guter Dinge, dass der Rest des Weges auch noch zu bewältigen ist und dass wir vielleicht ja auch in der Zukunft noch positiv überrascht werden.
Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.